Tapestry. Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engeser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tapestry, dem Kulturpodcast. Dieses Mal geht es um Claudia Desgrange, die ich in ihrem Atelier in der Kölner Südstadt besucht habe. Die Künstlerin wurde 1953 in Frankfurt geboren und studierte Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie. Ihre abstrakten Arbeiten sind in verschiedenen Museen und Ausstellungen zu sehen und sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für Tapestry habe ich mit Claudia über ihre Arbeit im Allgemeinen gesprochen, welche Bedeutung ihre Farbtagebücher in Zeiten der Pandemie haben und was es ihr bedeutet, zum zweiten Mal mit dem Jackson Pollock-Preis ausgezeichnet zu werden. Also viel Spaß mit Tapestry und Claudia Desgrange. So, hallo Claudia, ich freue mich total, dass du mich heute in deinem Atelier in der Mainzer Straße empfängst. Wir sind ja hier in der Kölner Südstadt. Und ja,
herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass der Termin endlich geklappt hat, nach langer Zeit, und dass du jetzt hier bist und ein paar Arbeiten sehen kannst von mir. Also ich habe hier im Grunde genommen zwei große Werkgruppen aufgehängt, die ich jetzt in den letzten Jahren auch bearbeitet habe. Das sind zum einen die Composite Paintings und zum anderen die Zeitstreifen. Beide Werkgruppen beschäftigen sich mit Farbe und mit Zeit und Raum. Die Zeitstreifen, die früher entstanden sind als die Composite Paintings, die zeichnen sich dadurch aus, dass das lange, schmale, horizontale oder vertikale Formate sind, wo die Farben chromatisch aufgetragen werden und dann ineinander verwoben werden, so dass sie so ineinander fließen und der Eindruck von Bewegung, von Farbe und Bewegung entsteht. Es hat oft in Rezensionen den Vergleich gegeben, dass man den Eindruck hat, als sitze man in einem schnellfahrenden Zug und die Landschaft fliegt an einem vorbei. Und die Farben, die sind so angeordnet, dass im Prinzip die Assoziation entsteht, dass die Gegenständlichkeit oder die Realität, die man aus dem Zug heraus sieht, sich wie so ein Farbeindruck manifestiert.
Also ist die Idee bei dir entstanden, als du mal in einem Zug gesessen hast, für den ersten Zeitstreifen?
Nee, für den ersten Zeitstreifen, das ist total verrückt gewesen. Da kann man vielleicht auch ein bisschen so etwas erfahren über meine Arbeitsweise. Ich hatte davor eigentlich auf kleinen Formaten gearbeitet, auf Aluminiumtafeln. Die waren quadratisch, 33 mal 33 Zentimeter. Und da habe ich mich zum großen Teil mit zwei Farben auseinandergesetzt. Ich glaube, Anfang 2000 in New York gewesen, im Atelier von einer befreundeten Künstlerin. Und wir haben über ihre Arbeiten gesprochen. Und dieses Atelier war in Brooklyn und hatte einen wunderbaren Blick auf die Brooklyn Bridge. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir da gesessen haben, hatten ein ganz intensives Gespräch. Und in diesem Gespräch konnte man immer es war ein Märztag, ein ganz klarer, schöner, sonniger Tag, und man konnte immer auf diese Brücke gucken, wo die Autos sich so im flirrenden Sonnenschein bewegten. Es gab so eine Bewegung, aber wir saßen so ganz in Ruhe in dieser Entfernung. Drei Monate danach bin ich im Atelier und denke gar nicht mehr an diese Situation. Und bin unschlüssig, ich weiß nicht, was ich malen soll, und bin ganz unlustig und reibe Farben an und alles funktioniert nicht. Und dann sehe ich irgendwie so einen Reststreifen von Aluminium, der steht da in die Ecke, und plötzlich wie als würde jemand von oben mir sagen, jetzt mach mal das, nehme ich verschiedene Farben und streiche die auf dieser Paneele ab und bin wie in so einem kleinen Rausch und vertreibe die Farben und denke in diesem Moment plötzlich wieder an diese Situation in Brooklyn. Und das war der erste Zeitstreifen im Prinzip. Also er hat schon was mit einer gesehenen Realität zu tun, aber es ist nicht so, dass ich also wirklich, während ich male, dann also diese Realität vor Augen habe, sondern das sind Assoziationen oder wie Echos von gesehenen Dingen zum Beispiel, ne, die also dann irgendwann auftauchen.
Echo ist ja ein schöner Begriff dafür. Also das heißt, es kehrt etwas wieder, etwas Gehörtes, etwas Gesehenes. Das ist ja ein Echo. Und hier ist es so, dass es sogar etwas ausgelöst hat. Ich meine, wir sprechen auch manchmal von einem Presseecho oder wie auch immer. Also etwas, was wirklich dann groß ist, was zurückkommt zu jemandem. Und das war bei dir genau die Situation in Brooklyn, die sich dann da wieder in deine Erinnerung gebracht hat. Und interessant ist ja, dass du sagst, ich war in einem kleinen Rausch. Daraus hat sich ja dann auch wahnsinnig viel ergeben, weil das war ja der Beginn einer wirklich großen Reihe.
Genau, da hat sich also jetzt wirklich über Jahre, man kann schon fast sagen, also über 15, fast 20 Jahre, also eine Werkserie entwickelt, die also bis zu 20 Meter langen Zeitstreifen gekommen ist, die also dann in Museen gezeigt worden sind.
In welchem zum Beispiel?
Im Museum Mülheim an der Ruhr zum Beispiel. Die haben so ganz große repräsentative Räume. Und dafür habe ich dann eine vierteilige Arbeit gemacht, also jeweils 2,50, 1 Meter mal 2,50, genau. Und vier Teile, die dann so hintereinander gehängt worden sind. Und das waren dann 10 Meter, aber auf einer Wand, die 20 Meter
war.
Wahnsinn. Das ist schon kaum vorstellbar.
Imposant jedenfalls.
Genau.
Und raumgreifend. Ne?
Raumgreifend.
Ja, genau. Du beschäftigst dich ja mit Raum und Zeit und so weiter. Dann finde ich das irgendwie auch gerade in der Dimension sehr interessant, weil du ja auch sehr kleinformatig in deinem Portfolio hast. Und aber um nochmal auf die Zeitstreifen hier zu sprechen zu kommen, wir sehen hier gerade welche an der Wand, zwei Stück nebeneinander. Gehören die zusammen oder steht jedes für sich?
Nee, die gehören zusammen. Mhm. Also die im Prinzip sind die so aufeinander bezogen, dass der Eindruck entsteht, als wäre das wie eine Laufschrift, als würden die Farben sich bewegen. Mhm. Also immer an Stellen, wo das Aluminium auf der einen Seite frei ist, ist auf der anderen Seite, ist das mit Farbe bedeckt und dadurch entsteht so ein Rhythmus, wo man wirklich das Gefühl hat, die Farbe tritt in Bewegung.
Mhm. Also wieder das alte Thema, ne? Klar.
Genau.
Also Bewegung. Und die Farben sind jetzt sind ja sehr strahlende Farben. Es ist ja jetzt in keinster Weise, dass es irgendwie gedeckt ist oder so. Ist das auch so ein Thema im Zeitstreifen? Also wann sind es welche Farben, die auf dem Aluminium, zum Einsatz kommen, weil das ist ja ein sehr kaltes Material und dann kommt das ja in so einen speziellen Dialog. Und welche Art Farbe ist das? Sind es Acrylfarben?
Ja, das sind Acrylfarben, also die sind also mit Pigmenten vermischt, die ich anreibe und einem Binder. Und ja, viele Farben sind ungemischt. Nicht alle, aber das ist einfach ein chromatisches Farbspektrum, kann man so sagen. Aber dadurch, dass die Farben dann, die werden zuerst mit einem feinen Pinsel aufgetragen und dann in der Gegenrichtung mit einem sehr breiten Pinsel, wenn sie noch feucht sind, ineinander vermalt. Während des Arbeitsprozesses liegen die Paneelen auf Böcken, so dass ich also mit einem breiten Pinsel drumherum gehen kann und im Prinzip die Arbeiten von allen Seiten eigentlich bemalen kann und ganz am Ende auch erst festlege, was ist oben und was ist unten oder was ist rechts und was ist links, also wie auch immer die Arbeiten dann gehängt werden. Ne? Es kann sein, also es gibt auch Arbeiten, wo ich von vornherein festlege, das wird jetzt ein vertikales Format. Das ist dann von vornherein auch so festgelegt und wird dann auch so bearbeitet. Aber bei einigen, bei diesem hier, habe ich das erst im Nachhinein festgelegt.
Sind diese Zeitstreifen denn auch die Grundlage für deine Farbtagebücher?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Also meine Farbtagebücher, die habe ich angefangen, als ich noch mit Alttempera auf Leinwand gearbeitet habe. Also das war in den 90er Jahren, 80er und 90er Jahre. Da habe ich sehr meditative, ruhige Bilder gemalt, die meistens aus zwei Farben bestanden haben. Und ich habe da noch die Farben selber mit Alttempera angemischt. Und das Machen der Farben war sehr langsam und auch das Bearbeiten war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich heute mache. Es hat also einfach eine lange Zeit gedauert, bis die Arbeiten auch fertig wurden. Die waren ganz lange im Atelier, bis ich fand, dass die fertig waren, also bis ich zufrieden war, sage ich jetzt mal. Und zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, weil mich das interessiert hat, das waren fast monochrome Bilder, es hat mich interessiert, welche Farben ich während eines Jahres benutze. Und dann habe ich angefangen, immer an jedem Arbeitstag am Ende, bevor ich die Pinsel ausgewaschen habe, den Rest der Farbe in Bücher abzustreifen. Und das ist damals, war das ganz, ganz streng. Das war also immer nur eine Bewegung, also in den ersten drei Büchern, vertikal von oben nach unten. Und ganz, ganz klar und präzise und die Farben, die ich eben in den Bildern benutzt habe. Und diese Farbtagebücher, das hat sich einfach verselbstständigt. Ich habe das beibehalten bis heute. Und die Bücher, die zeigen eigentlich im Kleinen meine ganze Werkentwicklung, kann man sagen, von der Alttempera und von der starken Strenge bis heute einer Offenheit und auch einer größeren Freiheit in der Malerei. Das kann man wie in einem Tagebuch im Prinzip nachlesen.
Im Farbtagebuch eben.
Genau.
Ja, aber das ist natürlich eine Anhäufung von Büchern, musst du ja dann haben.
Ja, also, es sind jetzt über 90 Bücher mittlerweile.
Wahnsinn.
Große und kleine. Und ich habe die auch schon einige Male ausgestellt. Zuerst im Museum Burgwissen hier in der Nähe. Und dann im Museum Lina in Appenzell. Das war ganz schön und es hatte aber den Nachteil, dass die Bücher halt unter Glas gezeigt wurden und in Vitrinen waren und man immer nur eine aufgeschlagene Seite sehen konnte. Und es hat mir dann wirklich gut gefallen, dass meine Kölner Galerie, Floss und Schulz, die haben also eine Kooperation mit dem Literaturhaus hier in Köln gemacht und haben meine Farbtagebücher gezeigt in einem Raum vom Literaturhaus. Das war ein Wochenende lang, wo natürlich unter starker Bewachung und die Besucher mussten Handschuhe anziehen, aber wo ihnen erlaubt war, die Bücher durchzublättern. Und das war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung. Also wenn man da reinging und da waren vielleicht 10 Besucher, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Die Leute waren wirklich total konzentriert auf diese Bücher fixiert. Das war eine tolle Atmosphäre.
Das finde ich ja auch toll, dass es da eine Kooperation mit dem Literaturhaus gab, wegen Buch natürlich, ne? Also Kunst. Und Buch wird ja hier kombiniert und macht doch Sinn, dass die Kulturdisziplinen sich da zusammengeschlossen
genau.
haben.
Genau, ja. Mhm. Ja, fand ich auch eine super Idee, muss ich sagen.
Und schaust du dann und wann nochmal rein in deine Farbtagebücher, um zu eruieren, was du zu welchem oder in welchem Moment welche Farben da benutzt hast?
Das mache ich immer mal ganz gerne, dass ich also so zurückschaue. Und eine Gelegenheit hat mir verrückterweise der Lockdown auch gegeben. Also als das losging mit der Corona-Pandemie, da war ich erst so schockiert, weil auch so viele Ausstellungen abgesagt worden sind, dass ich ganz spontan gesagt habe, also ich brauche jetzt Farbe. Und ich habe angekündigt in den sozialen Netzwerken, in Facebook und Instagram, und angekündigt, dass ich also jeden Tag eine Doppelseite von meinen Farbtagebüchern zeigen werde.
Hast du auch das gemacht, habe ich gesehen.
Genau, das habe ich auch gemacht. Ja. Habe ich ganz konsequent 3 Monate lang gemacht. Mhm. Und das hat sich auch verselbstständigt, also weil ich bekam dann Reaktionen von Leuten oder Followern oder Kollegen, wie auch immer, die mir gesagt haben, also sie warten schon morgens, was ich denn wieder für eine Buchseite zeige, und dass sie das schon sehr aufrichtet, diese positiven Farben zu sehen. Mhm. Und dann habe ich das natürlich auch viel ernster genommen und auch genau ausgewählt, was für eine Seite ich zeigen will.
Ja, das ist ja dann ein Auftrag sozusagen, genau, zu erfüllen, weil da war die Anspruchshaltung schon da, ne? Was eigentlich lässig begann, wurde dann tatsächlich, war dann
eine Herausforderung. Wurde dann ernster, genau.
Wurde ernster. Aber ich fand das auch eine tolle Idee, und gerade in diesen Tagen, ich kann es sehr gut verstehen, dass dich die Leute darauf angesprochen haben, gerade da was Positives zu sehen und auch die, also sich täglich darauf verlassen zu können, dass es dann auch wieder da sein wird, mhm, ist natürlich auch total schön.
Ja, ja, als ich das dann beendet habe, also da waren einige richtig traurig, mhm, aber ich kann das natürlich auch schlecht ad infinitum machen.
Ja, also vielleicht war das, ja, aber ein guter Zeitraum. 3 Monate ist doch super.
Fand ich auch. Ich finde, das war dann auch okay eigentlich.
Die andere Sache, die wir hier sehen, das sind ja die zusammengesetzten Bilder. Ne? Die kennst du ja, also
Composite Painting.
Genau,
Composite
Painting. Mhm. Genau, ich hatte es jetzt mal so profan auf Deutsch übersetzt. Und die Zusammensetzungen sind ja sehr unterschiedlich, genauso wie die Größen auch. Und was sehen wir denn hier auf der linken Seite zum Beispiel?
Du meinst auf der linken Seite, ja, von dem Bild?
Das linke Bild. Genau. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das besteht aus 3 Teilen. Zwei recht großen, kann man mal sagen. Also ein rechteckiges und daneben ein etwas schlankeres, schmales, hohes. Und es wird abgeschlossen von einem dünneren Paneele, die stark pinkfarbig ist und im Prinzip die 2 anderen Teile etwas überstrahlt. Also das eine Teil hat einen gelben Farbton, wo die Farben so von oben nach unten verstrichen sind.
Auch sehr und streng, ne?
Sehr streng, mhm, eigentlich. Und das linke Teil ist etwas verspielter, mit einem Rakel die Farbe so ineinander getrieben. Das ist ein ganz leichtes, helles Blau, und das Aluminium schimmert auch noch durch. Mhm. Und die einzelnen Paneelen haben hinten eine Rahmenkonstruktion, ist hinten montiert, und die stehen mit unterschiedlichem Abstand von der Wand entfernt, so dass man wirklich überlegt, also welche Paneele ist jetzt vorne, welche ist hinten, welche Farbe kommt nach vorne, welche bleibt hinten stehen, und so bleibt das Auge eigentlich auch immer in Bewegung, obwohl es zentriert ist auf das Bild, also im Gegensatz jetzt zu den Zeitstreifen, wo der Blick eigentlich bei so einem horizontalen Zeitstreifen eigentlich so wegfließt eigentlich, mhm, weil das die Bewegung nachempfindet. So ist das hier eigentlich, ist der Blick zentriert, aber der wandert dann doch immer von der einen zur anderen Paneele und versucht, die zusammenzubringen eigentlich.
Dann haben wir es ja hier, aber im Grunde genommen, dadurch, dass ja da unterschiedliche Abstände zur Wand entstehen oder existieren, haben wir es ja mit einer dreidimensionalen Arbeit zu tun, eigentlich schon.
Eigentlich könnte man schon sagen, es ist ein Objekt. Mhm.
weil die anderen sind ja ganz plan.
Und genau.
Hier ist es ja jetzt wirklich, du hast es ja gerade nochmal sehr gut beschrieben, also dass die hintere Paneele zum Beispiel viel näher an der Wand ist als die vordere und so weiter und so fort. Und interessant ist natürlich jetzt hier die Kombination aus dem sehr strengen und dem sehr luftigen und verspielten und dann noch wiederum streng oben die pinkfarbene. Also überlegst du dir ganz genau im Vorfeld schon, dass du strenge und weniger strenge Komponenten kombinieren möchtest? Oder ist das eine Sache, die sich auch wiederum im Arbeitsprozess erst ergibt?
Also es ist schon ein bestimmtes System da, dass ich also Gegensätze miteinander kombinieren möchte. Also zum Beispiel auf dem linken hier, da ist ein sehr streng monochromes Bild in der unteren Hälfte. Das ist ein zweiteiliges Bild und die untere Farbigkeit ist fast schwarz. Es ist also vibriert so ein bisschen. Es ist so ein blau-schwarz und eigentlich möchte man sich in diesem Schwarz verlieren und der obere Teil ist sehr chromatisch, sehr farbig und oben, ganz oben ist auch ein Teil von dem Aluminium freigelassen, so dass ein starker Gegensatz zwischen diesem strengen dunklen und diesem hellen chromatischen Teil entsteht. Also es ist da, ist beides streng, aber es ist der Gegensatz durch die Farbigkeit eigentlich gelegt. Und so interessiert mich auch so eine Gegensätzlichkeit, die ich eben häufig die ich nicht in einem Bild zusammenbringen kann.
Und dann ist es ja auch hier wieder dann in den Kombinationen, wie du gerade erklärt hast, worüber wir am Anfang sprachen, dass auch also das Phänomen der Bewegung und der Kombination aus verschiedenen Teilen, also Raum und Zeit sozusagen, findet ja auch wieder in diesen Bildern statt. Mhm. Das ist ja immer ein wiederkehrendes Moment in deiner Arbeit dann auch. Ne?
Ja, also, ja, genau.
Das finde ich, also unterschiedlich die drei Arbeiten jetzt sind, über die wir gerade gesprochen haben, aber es ist immer wieder absolut sichtbar. Wie ist das mit der abstrakten Malerei? Kannst du tatsächlich noch sagen, oder würdest du noch jemanden nennen können, der dich in deiner Ursprungsarbeit sehr beeinflusst hat und wer macht es heute noch? Oder gibt es da, ist es immer noch dasselbe? Oder wie hat sich die Arbeit im Laufe der Zeit auch entwickelt, was das angeht? In der Abstraktion. Ich habe heute hier so einen Knoten.
Ja, wie hat sich das entwickelt? Wie soll ich das sagen? Also ich meine,
der Einfluss,
die frühen Einflüsse waren natürlich also Mark Rothko ganz klar oder Graupner. Also so die klassischen Farbmaler eigentlich, ne? Das kann man schon sagen und dann, als ich auf das, also als ich mich von der Leinwand gelöst habe und auf das Aluminium, da, das war wirklich auch so ein richtiger Cut. Ich wollte auch diese meditative Malerei einfach hinter mir lassen. Das hatte natürlich auch mit auch persönliche Gründe, weil sich mein Leben verändert hat. Und da kann ich im Prinzip, da habe ich lange experimentiert, also weil die Farbe sich natürlich ganz anders steht auf so einer Aluminiumpaneele im, in der Leinwand. Da sickert die schneller ein und das hat natürlich einen ganz, ganz anderen Eindruck, macht das. Ne? Jetzt müsste ich mal überlegen, das sind dann doch eher Zeitgenossen. Irgendwann habe ich David Reed entdeckt zum Beispiel, den ich wirklich einen ganz tollen Maler finde. Eine Verwandtschaft vielleicht Bernhard Fries. Ja, solche Leute.
Sprachst du gerade von dem Untergrund, also dass die Arbeit auf dem Aluminium so anders ist als die Arbeit auf Leinwand. Allein durch den Prozess, wie die Farbe darauf reagiert und wie lange sie steht auf dem Material. Hier an der Wand sehen wir jetzt Papierarbeiten.
Ach ja, habe ich nur gar nicht mehr dran gedacht.
Hast du vergessen, dass die hier hängen?
Genau.
Weil die schon dazugehören. Da haben wir jetzt sehr viele kleine Formate. Das sind, wie viel sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Stück, glaube ich. Oder 8, ich habe es jetzt nicht durchgezählt.
18.
Ja, 18. Und aus welcher Phase stammen die? Also das, um noch die weitere Dimension der Arbeit hier noch zu beschreiben. Weil da haben wir halt das Gegenteil von Aluminium, nämlich Papier.
Ja, also Papier ist ein Werkstoff, den ich sehr liebe. Und Papierarbeiten haben sich eigentlich auch nicht nur bei den Farbtagebüchern, sondern auch in Aquarellen und Papierarbeiten eigentlich immer niedergeschlagen. Und hier, das sind ganz neue Arbeiten. Da habe ich mal, also ich habe früher schon auf Fotopapier gemalt. Also das ist hochglänzendes Fotopapier. Ich habe 2014 mal eine Malereiinstallation im Kunstverein Mönchengladbach gemacht. Und das ist auch ein Industriegebäude, das auch sehr roh ist eigentlich und eine lange, 20 Meter lange Wand hatte. Und da habe ich 100 Papiere direkt an die Wand montiert und da zum ersten Mal mit dem Fotopapier gearbeitet. Das, was ich eigentlich laut dem Ladenbesitzer da in dem Farbladen, der sagte, das wäre gar nicht möglich, damit da drauf zu malen. Ich habe aber dann experimentiert und es hat doch funktioniert, mit Acrylfarben und einem bestimmten Binder darauf zu arbeiten. Dieses Papier hatte einfach den Vorteil, dass die Farbe da genauso wie auf dem Aluminium auch steht und nicht wegsackt wie beim Aquarell, sondern wirklich den gleichen Effekt eigentlich hat. Und da habe ich im Prinzip 100 Papiere an die Wand gebracht. Die sind alle mit einem ganz breiten Pinsel, also die Breite von dem Papier, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 35 mal 40 oder so, also größer als die jetzt an der Wand hängen. Und wirklich mit einem breiten Pinsel die Farbe direkt von Anfang an verstrichen, so dass fast die meisten Papiere nur von einer Farbe eigentlich dominiert sind. Also manchmal sind es auch zwei, aber und so wie die Arbeiten dann an der Wand angebracht sind, gibt es einfach einen sehr starken Farbeindruck. Das sind also 4 Meter hoch und dann mal 20 Meter, eigentlich so eine ganze Farbwand, kann man sagen, ne? Die also bestehend aus diesen 40 mal 50, so ungefähr diesen Formaten besteht. Und jetzt diese Arbeiten, die habe ich etwas, die sind kleiner im Format und habe ich auch experimentiert mit schmaleren Pinseln und einfach assoziativ gearbeitet, also ohne jetzt ein Konzept, sondern einfach eine ganz freie Malerei, so was mir gerade so einfällt. Und jetzt habe ich die aufgehängt und sehe doch irgendwie eine Ähnlichkeit mit vielen. Also Das ist einfach, also die Bewegung doch auch horizontal und vertikal geht. Also es ist oft so ein Raster unterlegt und mal offener oder mal geschlossener. Also dass es auch fast wieder monochrom wird an einigen Stellen.
Mhm. Das, ja, genau. Also aber zum Beispiel das Gelbe in der Mitte ist ja monochrom. Da ist ja nur
genau,
eine
genau, da ist nur eine Farbe.
Genau. Und bei den anderen sind ja auch viele Vermischungen und das genau. Linke zum Beispiel, das finde ich, das hat ja fast so eine Tropfen- oder Schwammstruktur, wenn man das so beschreiben möchte. Das ist ganz anders als deine anderen, die immer diese Pinselstrich-Spuren zeigen. Und genau. Unten das Rechte, das Rote auch ein bisschen, ne?
Mhm. Das ist, also da ist die Farbe einfach sehr wässrig.
Wollte ich gerade sagen, aufgetragen,
ne? Genau. Genau. Mhm.
Ja, gibt aber auch wieder so eine Dynamik, also eine andere Dynamik rein. Also hat auf jeden Fall wieder viel Bewegung. Man denkt ja fast, dass etwas an der Scheibe runterläuft, oben links bei dem Rot-Grün.
Ja, genau, stimmt. Mhm. Ja, und wie ich die auch gehängt habe, gibt es auch, also dadurch gibt es natürlich auch eine Bewegung von einem zum anderen, ne? Das mhm. also, man könnte das auch schon fast wieder so als eine Arbeit sehen oder einen Streifen, ne? Mhm.
Wenn du jetzt diese Arbeiten, die wir jetzt hier gesehen haben oder die wir sehen, die uns und die uns hier umgeben, wir sitzen ja mittendrin, was ja toll ist, oder wenn wir auch hier in die Kataloge blicken, die du hier auf deinen Tisch gelegt hast, die Entwicklung deiner Arbeit von den Anfängen bis heute, würdest du sagen, du bist angekommen oder ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen? Also, oder weil sie es nie sein wird? Würde man sagen, abgeschlossen ist Stillstand oder kann man sagen, ich bin jetzt rein technisch und inhaltlich angekommen, und zwar schon lange, aber es ist natürlich immer noch in Bewegung. Wie würdest du das beschreiben?
Also es geht immer weiter. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das aufhört. Jetzt habe ich also andere Materialien geholt. Also ich experimentiere im Moment mit Holz, Holzpaneelen und setze mich jetzt nochmal mit anderen Werkstoffen auseinander und das könnte jetzt wieder in eine ganz andere Richtung gehen, die natürlich auf der Basis von meinem bisherigen Werk stattfindet, das ist ganz klar. Ne?
Also es bleibt spannend, das ist schon mal gut. Weil
es bleibt spannend.
Sonst frage ich ja auch gern immer meine Gäste und wie geht's weiter, aber das haben wir jetzt schon gehört. Das ist natürlich total super. Aber wir dürfen natürlich unser Gespräch nicht beenden, ohne noch über den Jackson Pollock Preis zu sprechen, den du ja in diesem Jahr bekommen hast, was ja eine super Auszeichnung ist. Was genau. Macht das mit dir?
Also das hat mich natürlich sehr gefreut und ich habe den jetzt zum zweiten Mal schon bekommen und das ist eine große Geldzuwendung und natürlich auch eine große Ehre, das freut mich sehr und bestärkt mich natürlich auch in meiner Arbeit, das ist ganz klar. Und es gibt mir natürlich auch Sicherheit jetzt in den etwas unsicheren Corona- und Kriegszeiten, dass ich einfach in Ruhe weiterarbeiten kann. Das ist schon eine große Beruhigung.
Nein, einer deiner Parts oder deiner Bereiche, was nicht direkt mit der Malerei zu tun hat, aber eigentlich wiederum doch, ist ja auch Film. Das dürfen wir nicht vergessen. Also du arbeitest auch mit dem Medium Film und das finde ich super spannend, dass du mal eine Arbeit sozusagen an eine Hauswand projiziert hast. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen.
Das war ein Projekt der MIVO-Gesellschaft in Bonn. Die hat mich eingeladen, also künstlerische Interventionen an oder in Häusern oder auf deren Grundstücken zu machen. Und eine von diesen Interventionen sollte dauerhaft bleiben und die anderen sollten flüchtig sein oder wieder abbaubar sein im Prinzip. Und da ich also vorher schon, also durch die Beschäftigung mit meinen Farbtagebüchern, wenn ich die Bücher so umgeblättert habe, wie so ein Daumenkino, dann hatte ich immer die Assoziation Film. Und da hatte ich schon einen Film gemacht, im Prinzip eine Doppelprojektion, wo auf der einen Seite Bilder aus meinen Farbtagebüchern 30 Sekunden standen. Und links war, habe ich einen Film gemacht, den ich wie ein Tagebuch angelegt hatte. Also ich habe 3 Monate die Filmkamera immer dabei gehabt und Farben, Impressionen, Assoziationen, was auch immer gefilmt. Und habe daraus dann einen 11-minütigen Film gemacht, also den so geschnitten. Und diese beiden Projektionen habe ich nebeneinander laufen lassen. Das heißt, der Film lief durch, 11 Minuten, und stand, es gab immer ein Standbild mit Malerei, 30 Sekunden. Und das hat eigentlich ganz gut meine Arbeitsweise gezeigt. Also, dass ich doch mich von Realität inspirieren lasse. Und also bestimmte Farbigkeit, die tauchte dann auch immer wieder auch in den Bildern auf, also Farbigkeit in Bewegung, Situationen in Städten, auch von Bewegung, auch der schnell fahrende Zug natürlich. aber der stand natürlich einem Standbild gegenüber. Das war ein ganz schönes Projekt. Und aus diesem Projekt heraus ist dann ein anderer Film entstanden, den ich also dann da in der MIVO an die Hauswand projiziert habe, der direkt die Malerei in die Gegenstände geschnitten hat. Also die Malerei, und das Projekt hieß auch Überblendung. Also der Film hat die Malerei überblendet oder die Malerei den Film. Also das war dann irgendwann auch nicht mehr zu trennen. Und der wurde dann abends an eine große Hauswand in Bonn projiziert. Und das war auch eine spezielle Erfahrung für mich, weil ein Film, den man jetzt wirklich nicht irgendwie im White Cube zeigt, sondern den man draußen zeigt, wo es ganz viele Außengeräusche gibt und dass man sich gar nicht auf den Film konzentrieren kann, der musste einfach schon eine Stärke haben, dass der sich behauptet da. Und das habe ich dann schon durch schnellere Schnitte und starke Bilder gelöst eigentlich. Später haben wir den Film nochmal in der Galerie gezeigt. Da konnte man das irgendwie kaum aushalten, ja, diese so Schnelligkeit und so diese Intensität. Mhm. Ne? Ja, das war ganz gut. Und jetzt bin ich mit diesem Projekt nochmal in Berührung gekommen. Das ist ein verrückter Zufall. Und zwar habe ich auch im Rahmen dieses Projektes habe ich eine Fenster bemalt in einem Treppenhaus. Und das ist also irgendwie so eine Fensterreihe, die von der 4. Etage runter geht bis ins Erdgeschoss. Und die habe ich also auch wie so ein Film eigentlich in verschiedenen Farben bemalt, so dass man also, wenn man abends, wenn das Treppenhaus beleuchtet war, das leuchtete in die gesamte Umgebung. Und von innen, wenn man die Treppe rauf oder runter ging, hatte man immer so einen Farbakkord, der einen begleitet hat. Und das war eben auch gedacht in dieser künstlerischen Intervention an den Häusern, und es sollte wieder abgewaschen werden. Und das ist 2010 ist das, habe ich das installiert und ich habe von Bekannten gehört, die dann immer gesagt haben, sag mal, das steht immer noch. Und wir haben gehört, dass die Hausbewohner haben irgendwie eine Unterschriftenaktion gemacht, dass dieses Kunstwerk erhalten bleibt. Und jetzt kriege ich irgendwie vor ein paar Tagen einen Anruf von der Wohnungsbaugesellschaft, ob ich das nicht restaurieren könnte. Die Bewohner wollten das unbedingt erhalten haben und die Farben werden jetzt so verblasst. Und jetzt werde ich damit nochmal konfrontiert. Das finde ich ganz witzig.
Ja, super. Von 2010.
Genau.
Also das ist ja total wahnsinnig. Und dass es nur für eine kurze Zeit da sein sollte.
Genau.
Ist ja super.
Ja,
und schön.
Das fand ich ein tolles Kompliment.
Absolut.
Muss ich sagen.
Ein flüchtiges, eine flüchtige Installation wird für die Ewigkeit
per genau.
Unterschriftenaktion eingefordert. Also, das finde ich aber auch tolles Kompliment. Super. Toll. Ja, also eine bessere Geschichte konnten wir jetzt zum Abschluss auch gar nicht mehr hören, weil die ist so positiv und so toll und die ist vor allem ja auch für diesen ganzen Kunstbetrieb, wo man ja so viel immer hört, was alles nicht geht und was alles immer ja schwierig ist. Und das ist ja jetzt endlich mal auch was Tolles, was so positive Energien überträgt, oder?
Genau, ja, finde ich auch.
Sehr gut. Ja, toll. Also wir haben jetzt viel gehört, viel gesehen. Und ich freue mich sehr, dass du uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel über deine Arbeit erzählt hast. Und ja, vielleicht gibt's ja nochmal Teil 2.
Ja, würde mich freuen.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Claudine.
Dankeschön, bis bald.
Bis bald.
Das war Tapestry, der Kulturpodcast. Episode 4, Claudia Degrange. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.